Liebe Brüder und Schwestern, heute also die erste unserer drei Fastenpredigten zum Thema Herr, lehre uns beten. Ein Satz, den die Jünger Jesus, eine Bitte, die die Jünger vor Jesus gebracht hatten, weil sie gesehen hatten, wie er betet, weil sie ihn als einen Betenden erlebt haben. Und so möchte ich heute in dieser ersten der drei Predigten ein wenig allgemeiner versuchen zu überlegen, was ist denn Beten? Was ist dann auch christliches Beten? Konkreter, wie können wir beten, wird es dann bei den nächsten Sonntagen sein. Was ist Beten? Es gibt viele Menschen in unserer Zeit, die sagen, das gibt es eigentlich nicht. Gebet, Beziehung zu Gott. Es gibt auch die Theorie, dass eben der Mensch, weil er sich einen Gott wünscht, zu ihm redet, den es gar nicht gibt. Es gibt auch umgekehrt den Gedanken, dass der Mensch sich nach Gott sehnt, weist darauf hin, dass es ihn gibt. In allen Kulturen der Weltgeschichte gab es auf jeden Fall immer wieder die Frage nach Gott. Dass Gott als nicht existent bezeichnet wird, ist relativ neu. Aber wie Gott ist, diese Frage wurde im Laufe der Menschheitsgeschichte vollkommen anders beantwortet. Und damit auch die Frage, wie man denn mit Gott ist, wie man denn auch betet. Da gab es Religionen, in denen Gott nicht gedacht wurde als einer, der dem Menschen zugewandt ist, sondern als einer oder auch als viele, vor denen man sich eigentlich schützen muss, vor deren Zorn man sich in Sicherheit begeben muss. Und damit wurde Gebet etwas wie eine Verhandlung mit Gott oder mit den Göttern, mit den Gottheiten, um sie zu besänftigen. Vielleicht das prominenteste und auch heftigste Beispiel, zumindest soweit mir bekannt ist, in Mittelamerika, wo Götter besänftigt werden mussten durch Menschenopfer, täglich viele Dutzende, ja bis zu Hunderten manches Mal an Festtagen. Um diese Gottheiten zu besänftigen, dass sie die, die das Opfer bringen, in Frieden lassen. Eine Vorstellung von Gott, die dazu führt, dass man dann so meint, mit Gott in Beziehung treten zu können oder zu müssen. Eine ganz andere Entwicklung hat die Vorstellung von Gott im asiatischen Raum genommen, ausgehend vor allem vom Buddhismus, wo sehr edel gedacht wird, ähnlich übrigens wie die griechischen Philosophen gedacht haben, Gott, er muss der eine sein. Er muss der sein, der die Fülle des Seins in sich hat, von dem alles, was ist, ausgeht. Und so versucht der Buddhismus, zurückzukehren zu diesem All-Einen. Der Mensch, der sich vervollkommnet, der vollkommen wird, indem er zu dieser Einheit zurückkehrt. Ein schöner, ein edler Gedanke. Ein Gedanke, der vom Denken her, von der Philosophie her auch bestechend ist. Das All-Eine, alles soll eins sein. Und es trifft eine Sehnsucht im Menschen, der Mensch, der leidet unter der Zerrissenheit des Seins, der Zerrissenheit der Menschheit, der Zerrissenheit auch manches Mal in der Natur, die wir erleben. Die Suche nach Gott und der Gedanke, er muss der Alleine sein. Im Deutschen kennen wir ja auch das Wort allein, das ganz damit zusammenhängt. Wenn wir ganz bei uns alleine sind, dann werden wir feststellen, dass da jemand ist oder dass da etwas ist, was eine Einheit in uns schafft. Ich möchte nicht allzu viel über den Buddhismus sagen, zum einen, weil ich da mich nicht allzu gut auskenne und zum anderen, weil unser Thema ja ein anderes ist. Es geht um letztlich das christliche Beten. Und doch können wir festhalten, der Gedanke nach dem All-Einen ist ein edler, ein schöner Gedanke. Ein Gedanke, den die Menschen gefunden haben, weil sie suchen. Weil sie Suchende sind nach diesem All-Eins-Sein, wie es dort auch formuliert wird. Ganz anders das Finden Gottes im Volk Israel, im heiligen Volk, wie wir es deswegen ja auch nennen. Das Volk Israel, das sucht, Gott sucht und ihn findet in seinen Erfahrungen. Ganz typisch für das Volk Israel und bis heute für uns, Gottes Erfahrung, aus der man schließt, wie Gott ist, an die man sich erinnert, die man aufschreibt. Die Bibel, das Alte Testament auch, ist in weiten Teilen ein Erinnerungsbuch. Erinnerungen an Erfahrungen mit Gott, die dann freilich auch immer gedeutet werden. Was würde die Erfahrung bringen, wenn sie nicht gedeutet wird? Manchmal in Deutungen, wo wir heute sagen, nun, ganz so können wir vielleicht nicht mitgehen, und doch eine Erfahrung, eine Geschichte der Erfahrungen mit Gott. Und hier offenbart sich Gott eben als der eine, aber nicht als der, der eine Einheit wäre, in die alles wieder zurückkehren müsste, sondern als der eine, mit dem wir in Beziehung stehen sollen, zu dem wir berufen sind, in Beziehung zu stehen. Wir haben also im Unterschied zu dem asiatischen Denken, wo alles eine Einheit findet, die so eins ist, dass es eigentlich keine Beziehung mehr ist, im Judentum einen ganz anderen Gedanken, in derselben Frage. Aufgrund von der Erfahrung mit Gott, Gott ist einer, der mit uns in Beziehung steht. Der jüdische Glaube also von Anfang an, der nicht sucht, in Gott hineinzutreten, um mit ihm eins zu sein und sozusagen die eigene Identität aufzulösen, in das Alleine zurückzukehren, sondern eine bleibende Identität dessen, der betet, des Menschen, der in Beziehung tritt, weil er jemand ist mit Gott. Oder umgekehrt, Gott, der sich ihm öffnet, sich ihm offenbart, der Gott, der sich dem Volk oder auch Einzelnen im Volk Israel zeigt und damit erkennbar geworden ist. Und das, was das Volk dann erkannt hat, hat es niedergeschrieben und gelernt, er steht mit uns in Beziehung. Zunächst die Erfahrung, um da ganz kurz diese Erfahrungsgeschichte durchzugehen oder einige Schlaglichter darauf zu legen. Die erste Erfahrung, er ist der, der für uns kämpft, der uns, diesem kleinen Volk Israel, beisteht, dass wir überleben können. Der Herr der Heere wird er dann auch genannt, Gott Sebaot oder Sabaot, der Streitende, für uns Streitende. Eigentlich zeitgleich aber aufgetaucht ist auch der Gedanke oder die Erkenntnis, er ist nicht nur der, der für uns kämpft, sondern der, der alles gemacht hat. Sehr interessant ist dort der Psalm 8, in dem beschrieben wird, dass Gott der ist, der alles gemacht hat, Himmel und Erde, der die Sterne mit seinen Fingern, so wird es beschrieben, ans Firmament geheftet hat. Damit kommt zum Ausdruck, nicht die Sterne sind Götter, wie das umliegende Völker geglaubt haben, sondern Gott ist der, der alles gemacht hat. Der Gott dieses kleinen Volkes, so glaubte dieses kleine Volk und glaubt es bis heute, ist der, der alles gemacht hat. Ein ganz ein anderes Bild, als die umliegenden Völker hatten, die Sterne als Gottheiten verehrten, die verschiedene Götter hatten, die Verschiedenes taten. Eine Ausnahme ist vielleicht, eine prominente Ausnahme ist in der damaligen Epoche oder ein wenig vorher schon, der Tutanchamun gewesen, der Pharao, der geglaubt hat, es gibt nur einen Gott. Er wurde in seiner Zeit mundtot gemacht, so vermuten die Forscher. Und sein Glaube hat sich nicht durchgesetzt im Volk Israel, im Volk Ägyptens. Und doch ein ähnlicher Gedanke, da ist einer, der für uns da ist, der für uns sorgt. Ganz ähnlich finden wir es vielleicht in manchen nordamerikanischen, indianischen Kulturen, wo gedacht wird, dass Gott der eine ist, der für das Volk sorgt. Auch so gedacht, ähnlich wie im Volk Israel, wohl aus einer Erfahrung heraus, Gott ist mit uns, er behütet uns. Und so war ein nächster Erkenntnisschritt im Volk Israel, dass Gott, nachdem sie erlebt haben, er kämpft für uns, nachdem sie erlebt haben, er hat all das geschaffen, die Erkenntnis, er ringt um uns, dass wir mit ihm sind. Er ringt um uns, das heißt, es kommt ihm auf unsere Antwort an, auf unser Antworten auf ihn, der zu uns das erste Wort gesprochen hat. Und so kommt schon zum Vorschein, Gebet wird mehr und mehr zur Antwort und damit zu einem Dialog mit Gott, zu einem Reden mit Gott. Dieses Reden hat sich dann natürlich wieder, hat Formen gefunden in gemeinsamen kultischen Handlungen, insbesondere im Darbringen der Opfer, die auch im Volk Israel zu einem Reden mit Gott wurden, wo das Volk eigentlich gesagt hat, ich möchte dir angehören. Und wo ich dir nicht gehört habe, da soll das Opfer zeigen, dass ich es doch möchte, soll es wieder gut machen, wo ich nicht mit dir sein wollte. In späteren Texten dann erkennt das Volk Israel, dass es geliebt ist von Gott. Es gibt wunderschöne Passagen im Alten Testament, zum Beispiel, wo Gott erkannt wird als der, der das Volk umwirbt, wie ein Bräutigam seine Braut. Nicht irgendeine Beziehung, sondern eine Beziehung der Liebe. Gott, der sein Volk liebt, und das Volk und jeder Einzelne im Volk, der Gott lieben kann. Das war neu. Das gab es in den umliegenden Kulturen nicht. Das war auch ein Anstoß für viele andere. Gott, der sein Volk liebt, der ringt um sein Volk, der es umwirbt. Das waren neue Gedanken. Bis dahin dachte man, man muss Gott umwerben. Man muss Gott überzeugen, dass er uns doch gut ist. Im Volk Israel der Gedanke oder das Erkennen, nein, er ist uns gut. Er ist mit uns. Er ist immer mit uns. Der Ich bin da. So hat Mose ihn im Dornbusch erkannt. Der Seiende, wie die Griechen übersetzen, aber vom Hebräischen ja wohl besser übersetzt, ich bin der, der da ist, der auch mit dir ist. Und so nicht weit her, der Name der Verheißung für den Messias, Gott ist mit uns, Immanuel. Man hoffte auf den, in dem es endgültig sichtbar wird. Gott ist wirklich mit uns, Immanuel, der Messias, der dann als solcher erwartet wurde. Und dann kam der Messias und er trägt den Namen Jeshua. Auf Latein Jesus, wir haben den lateinischen Namen bei uns eingebürgert. Jeshua, was so viel heißt wie Yahweh, also Gott, rettet. Der Messias trägt den Namen Gott rettet. Er rettet uns. Er kommt auf uns zu, tritt mit uns in Dialog, um uns zu retten. Und in dieser Zuversicht dürfen wir als Christen beten lernen, immer neu und immer mehr, dass Gott der ist, der mit uns ist, dass er der ist, der uns sucht, uns umwirbt, eintreten möchte mit uns in einen Dialog der Liebe und dass er der ist, der uns rettet, wo wir aus diesem Dialog, aus diesem Netz seiner Liebe uns entfernt haben, der uns rettet. Einen solchen Gott haben wir gefunden in Jesus. Gefunden, vielleicht oder nicht vielleicht, sondern sicherlich, weil das Volk Israel über Jahrhunderte sich belehren hat lassen, über alle Abwege, die es auch wieder gegangen ist, im Großen und im Kleinen, im Einzelnen oder als Volk, und sich hat suchen lassen von Gott. Das Volk Israel, das Volk, das Gott sucht, um ihn zu finden. Und Gott, der sich suchen lässt, um gefunden zu werden. Im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel ist das ganze Kapitel dem Thema des Gebetes gewidmet. Bei Matthäus auch eine zentrale Passage in der Bergpredigt, weiter vorn vom 5. bis 7. Kapitel. Lukas schreibt dort oder zitiert Jesus, der sagt, wir sollen suchen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und so meint Jesus, dass wir ihn suchen sollen, um ihn zu finden. Wenn wir ihn nicht suchen würden, dann wäre er da, aber wir würden es nicht bemerken. Es braucht also im Menschen eine Suche nach Gott, um ins Gebet hineinzufinden und in die Beziehung zu Gott hineinzufinden. Und genau das war das, was die Apostel so fasziniert hat, so zu innerst berührt hat, wenn sie Jesus gesehen haben, wie er vom Gebet kam. So haben sie diese Frage ihm auch eines Morgens gestellt, als er die Nacht hindurch gebetet hatte, bei seinem Vater war: Herr, lehre uns beten. Die Antwort darauf, die Jesus gibt, ist das Vaterunser, als eine Art zu beten. Wenn wir auf Jesus schauen, wie die Apostel, und Jesus sehen als den, der betet, das Beispiel des Betens, dann schauen wir zum einen auf Jesus, den Menschen, und wir können von ihm ganz abschauen, wie auch wir als Menschen in seiner Nachfolge beten können. Gleichzeitig schauen wir aber auch auf ihn, den ewigen Sohn Gottes, der immer schon war, ganzer Gott, und der in Gott mit seinem Vater in Beziehung steht. Wir könnten also sagen, in Gott ist schon dieses Gebet oder diese Gemeinschaft, dieser Dialog, diese Kommunikation. In Gott ist Gemeinschaft. Ist Austausch der Liebe, im Sprechen, im Schweigen, wie auch immer wir es uns vorstellen wollen, eine unbegreifliche Einheit in der Unterschiedlichkeit, das heißt im Dialog. Gott, der gleichzeitig der eine ist und doch auch der in dem Beziehung möglich ist, in dem Dialog, letztlich Dialog der Liebe, wenn wir so wollen, ich liebe dich, ewig gesprochen ist. Und in diesen Dialog hinein, der in Gott selbst sein Wesen ausmacht, Ausspruch der Liebe, da möchte er uns hineinnehmen. Noch einmal kurz ein Rückgriff auf den Gedanken, dass wir mit dem Judentum glauben, dass eine Beziehung von uns möglich ist zu Gott und dass die höchste Vollkommenheit des Menschen ist, in diese Beziehung zu treten. Nicht die höchste Vollkommenheit, wie in anderen Kulturen auch sehr, sehr anziehend gedacht wird, das Verschmelzen in ein Eins hinein, sondern die bleibende Distanz oder bleibende Differenz, die eben dann nicht Distanz ist, sondern Einheit im Dialog, im Ich liebe dich. Und das ist in Gott gegeben und Gott gibt es uns in die Schöpfung hinein, in diesen Dialog der Liebe zu treten, in diese Beziehung. Und so ist es, der Mensch braucht Beziehung, um leben zu können. Hätte er sie nicht, er würde verkümmern. Er würde wahrscheinlich bald sterben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er ist geschaffen, um in Beziehung zu treten. Und zwar nicht irgendeine. Wir kennen auch ungute Formen der Beziehungen, aber sie führen nicht zum Leben. Der Mensch braucht Geborgenheit, braucht angesprochen sein. Er braucht geliebt zu sein. Er braucht angesprochen zu werden, damit er Sprache entwickeln kann. Und das Höchste, was wir in der Sprache tun können, ist dem anderen unsere Wertschätzung auszudrücken, dem anderen gut zu sein, mit dem anderen zu gehen, in echten Dialog zu treten mit dem anderen. Und so ist der Mensch, der nicht sprechen kann, wenn niemand zu ihm gesprochen hat, der keine Sprache entwickeln kann, einer, der von Gott angesprochen wird. Und nicht umsonst wird Jesus als das Wort Gottes bezeichnet. In ihm spricht Gott uns endgültig an, für immer gültig. Christliches Beten also, eintreten in das, was Gott eigen ist, die Gemeinschaft mit Gott und in Gott. Christliches Beten also, das Erkennen, dass der Mensch seine höchste Würde darin empfängt oder darin entfaltet, wenn er dialogfähig wird, wenn er wirklich sich mitteilen kann und wirklich erlebt, der andere, Gott und andere Menschen teilen sich mir mit. Und das geschieht dann durch Worte und auch ganz anders, durch Schweigen. Wie schön, wenn man mit jemandem, mit dem man wirklich beieinander ist, auch schweigen kann. Auch im Gebet gibt es das Schweigen. Dazu in den nächsten beiden Predigten ein wenig mehr. Nicht nur das Reden ist eine Art zu beten, sondern auch das Schweigen, auch das Hoffen, manchmal auch das Seufzen der Seele. Ganz verschiedene Formen, die sich alle in einem wieder zusammenfinden. Es ist ein Zusammensein mit Gott. Und so möchte ich schließen mit einem Gedanken oder einer Beschreibung von dem, was Gebet ist, das Teresa von Avila uns überliefert hat. Sie schreibt, beten, das ist Sein mit Gott wie mit einem Freund. Amen.